Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany. Ping, in diesem Podcast befassen wir uns zwar sehr viel mit Datenschutz und mit Informationsfreiheit, aber eben auch mit Fragen des Rechtsstaats und der Bürgerrechte. Heute eine ganz besondere Folge, in der ich einmal wieder einen Gast willkommen heiße, den wir schon in vergangenen Folgen hatten, nämlich Professor Degenhardt in Leipzig, allen, die irgendwann mal in den letzten Jahrzehnten Jura studiert haben. Gut bekannt als der Degenhardt, Professor des Staats- und Verwaltungsrechts und auch Medienrechtler auch aus dem Grunde mir sehr vertraut, wie gesagt, aus Leipzig. Grüße Sie, Herr Degenhardt.
Ja,
worüber wollen wir uns heute unterhalten? Wir wollen uns heute im ersten Teil unterhalten darüber, dass aus dem Bundesjustizministerium jetzt im Laufe der letzten Woche verlautbart, dass man dort eine Strafrechtsverschärfung unter dem Gesichtspunkt der Bekämpfung digitaler Gewalt anstrebt. Der Gesetzentwurf befindet sich wohl, so jedenfalls mein letzter Stand, noch in der Ressortabstimmung. Aber es sind schon viele Details aus diesem Gesetzentwurf, jedenfalls was die strafrechtliche Seite angeht, bekannt geworden. Da geht es vor allen Dingen um Deepfakes und um sexualisierte Aufnahmen mithilfe von KI, um Bildaufnahmen, sexualisierte Bildaufnahmen von Körperteilen und einigem mehr. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was wir denn aus rechtsstaatlicher und aus Sicht der Grundrechte von dem halten, was wir da so hören. Und da, Herr Degenhardt, bin ich jetzt sehr, sehr neugierig, was denn da so Ihre Wahrnehmung ist, wenn Sie die Berichte und die Diskussion verfolgen.
Ja, darf ich auch begrüßen und danke also für diese Hinweise. Ich möchte das vielleicht in einen etwas größeren Zusammenhang stellen. Ich habe den Eindruck, und ich hoffe nicht, ich habe den Eindruck, dass eigentlich seit einem Jahr, seit die neue Bundesregierung im Amt ist, aus dem Hause der Justizministerin unablässig Gesetzentwürfe und Gesetze für Verschärfungen des Strafrechts und auch des Strafverfahrensrechts und damit vice versa für eine Beschränkung von Freiheitsrechten kommen. Und zwar insbesondere richten sich diese Maßnahmen in vielen Fällen gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit, Meinungs- und Kunstfreiheit, jetzt auch das neueste Entwurf 201 StGB. Und was umgekehrt bedeutet eben, dass die Spielräume für Meinungsfreiheit geringer werden, was auch übrigens aus dem Ausland durchaus konstatiert wird. Ich darf nur ein paar Beispiele nennen. Wir haben hier Gesetzentwürfe oder Verschärfungen, was Bildaufnahmen betrifft. Es steht im Raum ein Gesetz gegen das sogenannte Catcalling, was ja noch nicht unmittelbar gegen Meinungsfreiheit gerichtet ist. Aber eben auch, wir finden umgekehrt keine Ansätze eigentlich, überholte oder als problematisch erkannte Vorschriften abzumildern oder verfassungskonform auszugestalten. Ich denke hier vor allem an den Tatbestand der Politikerbeleidigung in § 188 Strafgesetzbuch, der ein ausgesprochen problematisches Sonderrecht darstellt und durchaus auch ein Instrument, missliebige Meinungen zu unterdrücken, ebenso wie der Tatbestand der Volksverhetzung. Es war ja eine Initiative im Bundestag zur Abschaffung des § 188. Da sie aber dummerweise von der AfD gekommen war, wurde sie praktisch ohne Sachdiskussion abgelehnt, obwohl gerade diese Bestimmung im Hinblick auf Artikel 5 ja doch als sehr problematisch gilt. Jetzt haben wir hier im Zuge dieser Diskussion um sexuell motivierte Deepfakes eben auch eine Bestimmung, die weit über das Ziel hinausschießt, die eben nicht nur sexuell motivierte Deepfakes wie diejenigen, die von Frau Fernandes zwar nicht angefertigt und verbreitet wurden, von denen man aber dachte, Frau Fernandes hätte sie, sie wären von Frau Fernandes verbreitet worden. Jedenfalls gab das Anlass, bereits einen Gesetzentwurf aus der Tischschublade zu ziehen, der genau diese Problematik betrifft, der sich aber eben nicht beschränkt auf sexuell motivierte Deepfakes, sondern ganz allgemein gefasst ist. Und beispielsweise, ich habe extra Frau Rostalski gefragt, ob ich da als strafrechtlicher Laie nicht völlig daneben liege, der dazu führen würde, dass beispielsweise diese berüchtigte Faeser-Meme, die ja immerhin das Amtsgericht als Beleidigung gesehen hat, die höhere Instanz, die ja begriffsnotwendig über höhere Einsicht verfügt, hatte die Bestimmung dann, hatte die Verurteilung doch aufgehoben. Sogar der Staatsanwalt war hier zu höherer Einsicht gelangt, was durchaus nicht außer immer der Fall ist. Aber jedenfalls, diese Faeser-Meme wäre jetzt nach dem neu vorliegenden Gesetzentwurf wieder strafbar, weil es sich handeln würde um eine mittels eines Computerprogramms hergestellte Darstellung oder ja, die den Eindruck erwecken könnte, ein reales Geschehen wiederzugeben. Und Sie wissen, an diesem Faeser-Fall hatte erst die erste Instanz gemeint, ja, der Betrachter würde hier wohl davon ausgehen, dass ein reales Geschehen wiedergegeben würde. Das ist also eine typische, eine höchst problematische Verschärfung des Äußerungsrechts, die hier liegt und die dazu führen kann, dass eben auch an sich zulässige Meinungen nicht geäußert werden. Das ist dieser berühmte Chilling-Effekt, der von derartigen Bestimmungen ausgeht, dieser einschüchternde Effekt, der eben dazu veranlassen kann, sich aus dem öffentlichen Raum zurückzuziehen und Neudeutsch, glaube ich, bezeichnet man es als Silencing und die dazu führen kann, dass man eben vom Grundrecht nicht Gebrauch macht. Und das ist nicht nur ein Einzelfall, das scheint mir durchaus die Tendenz sowohl der Gesetzgebung als wohl auch des Gesetzesvollzugs in diesem Bereich zu sein. Das ist mit eine problematische Entwicklung, die ich sehe in der Rechtspolitik, die eben die Bürgerrechte immer weiter, ja, es ist niemand da, wie Sie sagten, der wirklich entschieden für die Bürgerrechte eintreten würde und der vor allem auch daran festhalten und daran erinnern würde, dass nach unserem Rechtsstaatsverständnis das Strafrecht ja nur Ultima Ratio sein darf und nicht, ja, mal Moralkeule gebraucht werden darf, dass also zwischen Strafwürdigkeit und Moral zu trennen ist und dass das Strafrecht sich auf ein sozialethisches Minimum zu beschränken hat und dass auch Strafbarkeitslücken gelegentlich hinzunehmen sind. Ich sehe also gerade das jetzige Ministerium eigentlich unablässig damit beschäftigt, Strafbarkeitslücken aufzusuchen. Eine weitere Tendenz, darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, ist eine deutliche Verschärfung im Strafprozessrecht. Durch so, hier bin ich ja jetzt kein Experte natürlich, aber es wird doch beklagt, Tendenzen zu einer Einschränkung von Verteidigerrechten und natürlich diese neu eingeführte Bestimmungen im Entwurf bisher, Paragraph 89a Strafprozessordnung, 98a Strafprozessordnung zur flächendeckenden biometrischen Erfassung. Das ist jetzt ein zweiter Themenbereich, der mir aus rechtsstaatlicher Sicht gewisse, ja, gewisse Stirnrunzeln bereitet.
Kurz nochmal zu dem Fall mit dem Faeser-Meme. Da ging es um eine Bildmontage, wo sie mit einem Schild da stand: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Das war der Fall, nur für die Hörerinnen und Hörer.
Ursprünglich hat er sich hingestellt mit dem Schild, darauf stand eben, glaube ich, nie wieder ist jetzt nach einer entsprechenden Veranstaltung. Und man hat praktisch, sie stand mit dem Schild da, man hat nur die Aufschrift auf dem Schild ausgewechselt. Mit Hilfe eines Computerprogramms also wird es wohl unter 201a StGB fallen, wobei mich also doch wieder erstaunt, wie wenig Urteilsvermögen und Differenzierungsvermögen Rechtsprechung und Gesetzgeber mitunter dem Bürger zutrauen.
Ja, das unterstellt ja dem Betrachter, dass er so dumm ist, das für echt zu halten, nicht? Das ist ja das, was dort mitschwingt. Und das sagt, ja, das ist natürlich auch immer auffällig.
Fällt im Taliban-Fall beispielsweise.
Ja, führen Sie das mal aus, den Fall, den Sie meinen?
Taliban-Fall, das Gesetz, Fall ist nun 88 StGB, Politikerbeleidigung und Verleumdung. Da hat ein Magazin getitelt: Bundesrepublik zahlt 200 Millionen an Taliban. Tatsächlich war es so, dass in der Tat dieser Betrag geflossen ist. Allerdings eben für Entwicklungsprojekte nach Afghanistan. Und die Bundesregierung hat dann auch treuherzig versichert, da würden nur Projekte gefördert, zu denen auch Mädchen und Frauen Zugang hätten, ja. Aber hier hat man gemeint, ja, offenbar der Leser würde, ich glaube, die Bildzeitung war es ja, der Leser würde davon ausgehen, ja, hier hat das Bundeswirtschaftsministerium den Betrag auf ein Offshore-Konto der Taliban, was weiß ich, überwiesen. Der normale Bürger, der halbwegs informiert ist, setzt Afghanistan natürlich jetzt mit dem Taliban-Regime dar und dem ist bewusst, was damit gemeint ist. Auch hier hat er so zunächst, auch dann bis hin zum Kammergericht, meinten also, der Bürger würde das nicht erkennen und hier würde das Bundeswirtschaftsministerium verleumdet und sei deshalb nicht in der Lage, wird in seiner Arbeit gestört, in seiner, ja. Und ich meine, die Vorstellung, dass ein kritischer Bericht die Bundesregierung an ihrer Arbeit hindern, beeinträchtigen könnte, ist schon relativ weit hergeholt. Und auch hier ging es eben darum, dass man dem Leser nicht zutraute, eine Meldung halbwegs brauchbar einzuordnen. Das wurde dann erst vom Bundesverfassungsgericht kassiert, wobei das BVFG da sogar auf die Rechtswegerschöpfung verzichtete, als es den Fall für so brisant erhielt, dass es umgehend entschied.
Das ist ja auffällig, das haben wir in vergangenen Folgen auch immer mal wieder besprochen, dass es doch dann, Gott sei Dank, muss man sagen, noch viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gibt, wo sie dann auch ausdrücklich annehmen, obwohl sie es vielleicht in anderen vergleichbaren Fällen nicht getan hätten, weil die Instanzgerichte, die Zivilgerichte und die Strafgerichte es nicht genau genug genommen haben mit der Meinungsfreiheit. Zu schnell waren dort auch dann Interpretationen dann auch anzunehmen, die, wie Sie das gerade ja an dem Beispiel geschildert haben, auch.
Also vielleicht noch ganz, da hat ein Kollege von Ihnen ausgeführt, mal, ja, die Fälle geraten ins Visier der Öffentlichkeit, gehen nicht zum BVFG, aber wie viele Fälle gibt es daneben? Das werden die Großteil der Fälle sein, in denen die Betroffenen nicht die Nerven haben, den Rechtsstreit durchzustehen und lieber zähneknirschend den Strafbefehl akzeptieren, als den Weg durch die Instanzen zu gehen. Also auch das muss man in diesem Zusammenhang sehen.
Die Meinungsfreiheit, Herr Degenhardt, hat ja jedenfalls nach meiner Beobachtung, weiß nicht, ob Sie das teilen, schon lange einen schweren Stand. Das ist ja jetzt nicht erst seit der neuen Regierung, ich würde es fast eher anders sagen, die Zeit, wo also der Vorgänger von der jetzigen Justizministerin, mit der wir uns übrigens in der letzten Folge unterhalten haben, auch Marco Buschmann, der war eine Unterbrechung eines Trends, den wir eigentlich schon lange haben, auch,
Ja.
dass man, wenn man die Balance nimmt, wenn man sie mal überhaupt noch in den Blick nimmt zwischen Meinungsfreiheit und dann den Persönlichkeitsrechten, dass das dann doch sehr, sehr schnell in Richtung Persönlichkeitsrechte kippt und dass man manchmal den Eindruck hat, dass Meinungsfreiheit eigentlich gar nicht mehr so richtig gewertschätzt wird, als uns vor allen Dingen als unter dem Gesichtspunkt, dass Meinungsfreiheit ja immer die Freiheit der anderen ist und nicht jetzt der Mainstream-Meinung ist. Ja. Wie nehmen Sie das so wahr aus den letzten, ich würde sagen, 10 bis 15 Jahren, die Entwicklung?
Ja, möchte ich da im Großen und Ganzen ja durchaus zustimmen, ja. Aber ich hatte eben gehofft oder erwartet, dass vielleicht jetzt eine ja, bürgerliche Regierung oder ja, aber auch eine, die schwarz-rote Koalition, ich meine, die SPD beansprucht ja auch für sich, für Freiheiten, für Grundrechte zu stimmen, ja, dass hier vielleicht ein bisschen korrigiert wird in die Gegenrichtung. Aber ich sehe einen gewissen, ja, wann war ein Kipppunkt? Hängt es möglicherweise mit der Pandemie zusammen? Denn dann war jedenfalls, das sind jetzt 5 Jahre zurück, ja, aber hier war schon eine erhebliche Intoleranz, sagen wir mal, gegenüber abweichenden Meinungen zu sehen und wurden doch auch einzelne Meinungen, ja, vorschnell als abgewertet, um nur auf das Frage etwa, das Beispiel Fake News zurückzukommen. Hier sollte man auch vorsichtig sein, denn wer, glaube ich, vor 5 Jahren die Laborthese vertreten hat, in Sachen Ursprung des Virus, wurde da ja noch relativ schnell in die Ecke von Verschwörungstheoretikern, Fake News verbreitet und so weiter gestellt. Mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, ist diese These doch in der Wissenschaft durchaus akzeptiert und wird womöglich auch als eher die wahrscheinlichere angesehen. Das nur, um ein Beispiel zu sagen, wie schwierig es ist, hier Fake News richtig überhaupt den Begriff zu definieren, der nicht ungefährlich ist. Ob diese Tendenz jetzt seit 10 Jahren, 15 Jahren besteht, bin ich mir nicht sicher. Denn immerhin haben wir ein Bundesverfassungsgericht, das hier die Meinungsfreiheit doch immer hochgehalten hat. Allerdings, aber das wissen wohl nur noch die Älteren und den Hörern, war mal im Vorfeld in den 70er Jahren war das wohl, ja. Da gab es eine Reihe von Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, die sehr stark die Meinungsfreiheit gegenüber Persönlichkeitsrechten gewichtet haben. Und hier war gerade unter konservativen Juristen doch die heftige Kritik am BVFG zu vernehmen. Ich weiß, ich glaube, es war Stirner, der damals von einem Ausverkauf der Meinungsfreiheit, der Persönlichkeitsrechte sprach und das BVFG schon von der freiheitlichen Ebene auf die Ebene der Stadt Libertinage abgleiten sah. Also nicht mehr Liberalität, sondern Libertinage. Ja, also das war schon in die Diskussion, glaube ich, ist älter als die letzten Jahre, begleitet im Grunde die gesamte Rechtsprechung des BVFG auch. Denken Sie an das Entsetzen, das weit verbreitet war, über diese Soldatenmörderentscheidung im 96. Band, ja, wo das Gericht ja eigentlich seine Variantenlehre entwickelt hat und auch eben ganz klar festgehalten hat, dass wenn eine Meinung nicht so interpretiert werden darf, dass sie strafbar ist, wenn tatsächlich eine Interpretation nicht fernliegt, dass sie zulässig ist. Und ich habe den Eindruck, dass diese Aussagen des Gerichts doch stark in Vergessenheit geraten sind, dass im Gegenteil häufig die Auslegungen gesucht werden, bei denen ja die Meinungsäußerung strafbar ist. Also sieht das eine Entwicklung, die so hat, ja, ein ständiges Hin und Her, ja, ein ständiger Konflikt, aber Sie haben recht, die Meinungsfreiheit wird wohl in der letzten Zeit, in den letzten Jahren eher geringer geschätzt. Was auch daran liegen mag, eben, dass man sie für so selbstverständlich hält und was man bisher immer als selbstverständlich gehalten hat, dass, ja, das wird nicht mehr geschehen, beziehungsweise darauf achtet man nicht mehr so sehr.
Meinungsäußerungen werden, das ist jedenfalls meine Beobachtung, werden dann oft vor allen Dingen als Gefahr betrachtet. Und das haben wir bei dem Thema Fake News ganz stark. Und da ist natürlich Corona ist natürlich ein unrühmliches Beispiel gewesen, wo wir das ja an vielen Stellen dort hatten. Und der andere Bereich ist das, was unter Hass und Hetze seit, also auch jetzt 10 Jahren sind schon diskutiert wird, wo dann zum Teil ja sogar vertreten wird, man müsse jetzt diejenigen, die sich einschüchtern lassen, wenn die Diskussionen allzu heftig werden, davor bewahren, dass sie jetzt also sich da nicht mehr wohlfühlen in diesem Umfeld und nur deshalb schweigen, weil sie jetzt keine Beschimpfungen oder Widerspruch oder Ähnliches bekommen wollen. Das ist dann die Meinungsfreiheit im Prinzip, also des Mainstreams, die dann beschützt werden soll vor den Meinungen von welchen, die meisten von uns ja auch gar nicht gerne hören, nicht? Nämlich den von ganz rechts oder von ganz links. Das haben wir ja schon ziemlich lange, nicht? Ja.
Ja, wobei Hass und Hetze, ja, das ist so die hübsche Alliteration, ja, geht gut. Weil dann, wenn gesagt wird, Hass ist keine Meinung, ja, das ist eigentlich unsinnig, denn Hass ist natürlich keine Meinung, Hass ist eine Einstellung, ja, ist eine Auffassung. Und natürlich können Meinungsäußerungen von Hass getrieben sein, aber das Grundgesetz verbietet ja nicht zu hassen, ja, denn ja, aus welchem Motiv eine Meinungsäußerung erfolgt, ist im Grunde nicht entscheidend, ja. Es kommt für den Inhalt der Meinungsäußerung an. Und natürlich, das Grundgesetz verbietet nicht zu hassen. Das Grundgesetz verbietet nicht, jemand zu verachten. Das Grundgesetz fordert auch nicht etwa Treue zur Verfassung. Das Grundgesetz erlaubt es auch, die Verfassung abzulehnen. Es gibt genug Entscheidungen des BVFG, wo sie sagen, auch wer ja Äußerungen verbreitet, die gegen das Grundgesetz sind, auch der kann sich genießt das Grundrecht der Meinungsfreiheit bis hin also zum Schmähkritik oder auch zum Schutz des öffentlichen Friedens, wenn es um Volksverhetzung geht. Und ja, wo wir bei Volksverhetzung sind, hier gab es ja, ich glaube, aus dem hessischen Justizministerium einen Vorschlag, dass das Erfordernis Störung des öffentlichen Friedens, aus dem das BVFG ja seit Wunsiedel eine sehr einschränkende Auslegung des Volksverhetzungsparagrafen 500 hat, dass diese Bestimmung gestrichen, diese Kriterium gestrichen wird, was dann natürlich den Volksverhetzungsparagrafen sehr stark in Richtung Gesinnungsstrafrecht bringen würde und seine Anwendung doch uferlos erweitern. Und wenn Sie jetzt gleichzeitig sehen, dass nach jetzigen neuesten Überlegungen wohl schon eine erstmalige Verurteilung wegen Volksverhetzung 130 zum Verlust des passiven Wahlrechts führen soll und dass die Paragraph 130 StGB auch über 100a StPO in die Wiener Bestimmungen steht, die intensivste Grundrechtseingriffe, wie jetzt beispielsweise die angedachte biometrische Überwachung rechtfertigen sollen, dann sehen Sie, dass hier ein starker Trend besteht, diesen Volksverhetzungsparagraphen ebenfalls in Richtung, ja, schon fast Beschränkung der Meinungsfreiheit auszudehnen. Und hier sehe ich auch ein gewisses Problem, ein Missverständnis. Teilweise werden diese Bestrebungen auch daraus gerechtfertigt oder motiviert, ja, man müsse verhindern, dass eben autoritäre Parteien, wenn sie an die Macht kommen sollten, ja, hier, man müsse überhaupt verhindern, dass sie an die Macht kommen. Man übersieht aber, dass mal eine autoritäre Partei mitregiert, in vor allem in einigen Bundesländern. Wir können das nicht gänzlich ausschließen, ja. Und ich halte es für problematisch, denjenigen, die ja jedenfalls nicht unsere Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit in jeder Hinsicht teilen, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken will, schon das Instrument, den Instrumentenkasten bereitzustellen, um genau dies zu tun, wenn sie sich dessen mal bedienen können. Also man muss hier immer auch an möglichen Missbrauch denken. Ja, eben auch der Volksverhetzungsparagrafen, der ja auch kontinuierlich verschärft wurde, nicht von der jetzigen, auch von den Vorgängerregierungen, ja. Auch hier ist eine Tendenz, ja, in Richtung, ja, doch autoritärer Demokratie.
Jetzt wird ja vieles, was auch gerade unter dem Gesichtspunkt Hass und Hetze diskutiert wird, begründet, dass man doch Gefahren sieht und dagegen vorgehen möchte. Rassismus, Sexismus, Homophobie, also all diese, eigentlich diese Erscheinungsformen des Hasses. Jetzt sagen Sie ja, Hass ist, das Grundgesetz verbietet keinen Hass. Das Grundgesetz verbietet wohl dann auch keinen Rassismus und auch keinen Sexismus. Welche Rolle spielt denn da das Strafrecht aus Ihrer Sicht?
Ja, das Grundgesetz verbietet keinen Rassismus oder Sexismus. Sag mal, es verbietet nicht entsprechende Einstellungen des Einzelnen, die Rechtsordnung nicht regieren kann. Was es allerdings verbietet, das Grundgesetz, sind konkrete Diskriminierungen aus rassistischen, um nur ein Beispiel zu nennen, Gründen. Das ja. Was ist die Rolle des Strafrechts nun? Auch hier sehe ich kein Gesinnungsstrafrecht, aber das Rolle des Strafrechts ist Rechtsgüterschutz, ja. Und wenn entsprechende ja, Äußerungen oder wenn rassistische Tendenzen dazu führen, dass Einzelne in ihren Rechten verletzt werden, beispielsweise Schmähkritik, also Äußerungen, die den Einzelnen in seiner Ehre, in seiner Würde berühren, aus rassistischen Gründen, dagegen haben wir bereits jetzt im Strafrecht ein Instrumentarium, das hinreichend Schutz für den Einzelnen bietet. Und wir haben ein gesetzliches Instrumentarium, das den Schutz vor sexistischen Diskriminierungen gewährleistet. Also die Rolle des Strafrechts ist hier konkret der Rechtsgüterschutz für den Einzelnen. Da steht völlig außer Frage. Und natürlich, wenn eine Beleidigung aus üblen rassistischen Motiven erfolgt und sich das in der Äußerung ausdrückt, ist das natürlich ein maßgeblicher Punkt für die strafrechtliche Beurteilung. Also das Strafrecht, das Grundgesetz erlaubt keineswegs andere, aus welchen Motiven auch immer, in ihrer persönlichen Ehre, in ihrem Persönlichkeitsrecht, in ihrer Würde zu verletzen. Wobei dann die Frage sich immer zu entscheiden ist, wie weit wollen wir das mit dem Instrumentarium des Strafrechts durchsetzen? Inwieweit ist hier auch der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz ausreichend? Und andere Rechtsordnungen legen hier auch den Schwerpunkt mehr auf den zivilrechtlichen Ausgleich. Aber wie gesagt, Strafrecht sollte wirklich ja, die Ultima Ratio sein und eben die strafwürdigen Fälle erfassen.
Da nochmal nachgehakt. Ultima Ratio, also wenn man ein, sagen wir mal, doch freiheitliches Rechtsstaatverständnis hat, ist das natürlich auch immer so der Bezugspunkt. Strafrecht als quasi letzte, nur aus letzter Not, Ultima Ratio, so wie es auch etwa die Linie ist, die man den Stellungnahmen des Deutschen Anwaltvereins entnehmen kann, der da eigentlich auch immer wieder den Finger drauf legt, dass das schon sehr gute Gründe geben muss, um das Strafrecht zu bemühen und jetzt nicht Dinge auch dem Zivilrecht zu überlassen. Wo ist das eigentlich genau, habe ich mich jetzt mal gefragt. Das ist jetzt eine ganz offene Frage, weil ich da selber nicht so richtig jetzt firm bin. was die Antwort geht. Wo ist das eigentlich verankert oder ist das eigentlich überhaupt verankert in der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, dass das Strafrecht Ultima Ratio ist?
Dieser Chef der Formulierung nicht, aber Bundesverfassungsgericht hat eigentlich immer betont, dass es im Ermessen des Gesetzgebers steht, welche Verhaltensweisen er penalisiert, dabei aber echt nie einen Zweifel daran gelassen, dass wirklich das Schuldprinzip Leitlinie des Strafrechts sein muss und dass dies auch Grenzen für die Strafgewalt des Staates setzt. Also, ich denke, dies hat das BVFG durchaus als, ja, als Voraussetzung überhaupt für ein rechtsstaatliches Strafrecht gesehen.
Nun verhält es ja auch so, dass es auch sich so, dass man jetzt nicht, dass man jetzt ja auch ein sehr fragwürdiges Ergebnis bekommen würde, wenn man strafrechtlich alles regeln oder alles unter Strafe stellen würde, was das Bundesverfassungsgericht gerade noch zulassen würde. Also wenn man mit den Einschränkungen der Freiheitsrechte immer genau so weit geht, wie es das Bundesverfassungsgericht gerade noch zulässt, das wäre ja auch ein Staat, den wir nicht, also in dem wir nicht gerne leben und die meisten von uns nicht gerne leben möchten, auch wenn es solche Tendenzen ja doch an der einen oder anderen Stelle zu beobachten, gibt.
Ja, also ich sehe die Tendenzen schon, aber verstärkt in anderen Bereichen, denn sie können im Bereich der Polizei- und Sicherheitsgesetze eigentlich schon die Tendenz feststellen, dass ausgetestet wird, was eben gerade so noch geht. Auch unter Inkaufnahme, ja, dann riskieren wir halt, dass das eine oder andere vom BVFG kassiert wird. Aber man bemüht sich also, sagen wir mal, nicht um den optimalen Ausgleich, sondern man versucht schon bestmöglich oder weitestmöglich die Grenzen auszutesten.
Ja, das ist jetzt eine ganz spannende Frage, bei der wir jetzt sind. Wir wollten ja auch noch mal sprechen jetzt im zweiten Teil über die polizeilichen Befugnisse und Stichwort ist StPO-Änderung und Stichwort Polizeigesetze. Aber jetzt einen Punkt gleich mal aufgegriffen, den Sie gerade genannt haben, Herr Degenhardt. Das meine ich ja, ist, was Sie gerade geschildert haben, dass man immer bis ans Ultimo geht, ist ja so ein bisschen aber auch Folge einer, ja, das, was ich immer Ja-Aber-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nenne, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch eigentlich dann, wenn Sie das wieder ein Polizeigesetz auf den Tisch bekommen oder ein BKA-Gesetz oder was auch immer, dass da ja nie am Ende herauskommt, das ist verfassungswidrig, sondern dass dann immer herauskommt am Ende, ja, also die ganzen Mängel, die dann auch zum Teil ja ins sehr Kleinteilige dann auch hereingehen, in Verästelung hereingehen, die einem nicht immer Lesefreude bereiten. Und am Ende dann eigentlich die Bedienungsanleitung immer steht für den Gesetzgeber. Also sprich, aus Sicht des Gesetzgebers kann er sich ja eigentlich darauf verlassen, dass wenn das dann zum Bundesverfassungsgericht am Ende geht, was wahrscheinlich ist bei diesen Gesetzen, dass er am Ende dann eben aus Karlsruhe dann auch das so umgeschrieben bekommt, wie es halt dann am Ende passt. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, auch so eine Folge dieser Ja-Aber-Linie, die man da in Karlsruhe oft hat.
Das kann ich methodisch übrigens auch aus einem ganz anderen Rechtsbereich bestätigen, aus dem Frage, ich war öfters in europarechtlichen Fällen, wo es ging um die Tragweite der Integrationsermächtigung tätig, ja. Und hier haben wir auch eine klassische Ja-Aber-Rechtsprechung des BVFG. Und hier gehen wir auch so weit, was das BVFG gerade noch irgendwie tolerieren würde. Und da haben wir ja häufig Fälle, dass das BVFG sagt, ja, das ist, also haben wir in anderen Bereichen auch im Sicherheitsrecht, das Ganze ist schon sehr bedenklich, ja, wir haben da erheblich Bedenken, aber es ist nicht ganz offensichtlich und deswegen geht es gerade doch. Was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass das BVFG ja, nicht in die Rolle geraten will oder vermeiden will, das eben vorgehalten wird, es wird den Gesetzgeber zu sehr einengen, ja, und würde also hier anstelle des Gesetzgebers treten und hier ja die Prinzipien der richtigen Selbstbeschränkung darin aufgeben. Also das ist natürlich auch ein Gesichtspunkt, der hier mitspielt.
Herr Dinger, jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen von den aktuellen Vorschlägen der Bundesjustizministerin und dem, was davon bisher bekannt ist, über ja eigentlich den Stand der Meinungsfreiheit, die Wertschätzung oder auch oft fehlende Wertschätzung der Meinungsfreiheit und die Korrekturfunktion des Bundesverfassungsgerichts. Dann bis in ja die Beobachtung zur Ja-Aber-Rechtsprechung in mehreren Bereichen, die man in Karlsruhe wahrnehmen kann. Ich darf Ihnen ganz herzlich für das Gespräch danken.
Ich danke Ihnen, ja.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.